Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach Jahrzehnten politischer Eiszeit schlagen die USA und Kuba ein neues Kapitel in ihren Beziehungen auf. In Havanna, der Hauptstadt des kommunistisch regierten Karibikstaates, soll wieder eine US-Botschaft öffnen. Zudem soll für Kuba ein Teil der Beschränkungen bei Handel und Finanzgeschäften wegfallen. US-Präsident Obama und Kubas Staatschef Raúl Castro verkündeten den historischen Kurswechsel zeitgleich in Fernsehansprachen. Bedingung dafür war unter anderem, dass Kuba einen unter Spionagevorwürfen inhaftierten US-Bürger freilässt.
Nach 5 Jahren in kubanischer Haft landet Alan Gross wieder in seiner Heimat, gesundheitlich schwer angeschlagen nach einem Hungerstreik. Im Gegenzug werden 3 kubanische Spione aus US-Gefängnissen entlassen. Der greifbare Beginn einer gravierenden politischen Kehrtwende. Zeitgleich gehen Präsident Obama und Kubas Staatschef Castro vor die Presse, um den Neubeginn zu verkünden. Gestern hatten sie erstmals direkt miteinander telefoniert. Das ist die wichtigste Kurskorrektur in unseren Beziehungen seit über 50 Jahren. Unser bisheriger Ansatz ist seit Jahrzehnten gescheitert. Er hat unseren Interessen nicht geholfen. Nun beginnen wir mit einer Normalisierung. Die US-Botschaft in Havanna soll neu eröffnet und die Bankenblockade schrittweise aufgehoben werden. Auch Handelsbeziehungen sollen erleichtert werden, im Agrarbereich, bei Baumaterialien und der Telekommunikation. Der Internetzugang für Kubaner wird deutlich ausgeweitet, ein wichtiger Schritt zu mehr Meinungsfreiheit und ein lukrativer Markt für US-Firmen. Auch die Reisebeschränkungen werden gelockert. Zudem hat Castro zugestimmt, 53 politische Gefangene freizulassen. Ich habe mehrfach unsere Bereitschaft wiederholt, einen respektvollen Dialog mit der amerikanischen Regierung zu beginnen, der aber auf souveräner Gleichheit basieren muss, um die unterschiedlichsten Themen anzusprechen. 1961 begann die Kuba-Krise. US-Aufklärungsflieger entdecken sowjetische Atomraketen. Nikita Khrushchev rüstet heimlich den Karibikstaat Fidel Castros auf. In Washington drängen Militärs John F. Kennedy zu einem Angriff. Doch der widersetzt sich und verhängt stattdessen eine Seeblockade. Damals stand die Welt am Rande eines Atomkriegs. Heute versuchen beide Länder den Beginn einer Normalisierung.
Die amerikanischen Medien überschlagen sich und nennen die historische Kehrtwende Obamas Dezemberüberraschung. Wieder handelt der Präsident im Alleingang hart an der Grenze dessen, was er am Kongress vorbei durchsetzen kann. Doch er ist überzeugt, Blockaden und Embargos funktionieren nicht als politisches Mittel. Er will den Wandel in Kuba mitbestimmen durch möglichst viel Austausch. Wandel durch Handel sozusagen. Ein mutiger und ein riskanter Schritt.
Firmenerben müssen sich auf strengere Regeln bei der Erbschaftssteuer einstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat das entsprechende Gesetz heute in zentralen Punkten gekippt. Dieses sei aus mehreren Gründen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Nun sei der Gesetzgeber am Zug, urteilten die Karlsruher Richter. Er muss bis Mitte 2016 eine Neuregelung schaffen. Grundsätzlich sei es jedoch legitim, gerade Familienunternehmen teilweise oder ganz von der Erbschaftssteuer zu befreien.
Markus Fuller führt einen Sanitärbetrieb in Karlsruhe, schon in 5. Generation. Ihm wäre wichtig, dass keine Steuern anfallen, wenn seine Kinder einmal den Betrieb übernehmen. Denn
wir müssten gucken, wo wir das Geld herbekämen. Zwangsläufig müsste man vielleicht Autos verkaufen oder Inventar. Wir hätten keine Investitionsmöglichkeiten mehr in neue Maschinen. Ja. Schlussendlich denke ich auch, dass es der ein oder andere Arbeitsplatz kosten müsste.
Im Verfassungsgericht erfährt er heute, es ist zwar ausdrücklich erlaubt, Familienunternehmen zu entlasten, um Arbeitsplätze zu sichern. Genau wie bisher kann das System aber nicht bleiben. Wer einen Betrieb erbt oder geschenkt bekommt, zahlt bislang fast keine Steuern unter 2 Bedingungen. Der Betrieb wird mindestens 5 Jahre weitergeführt und die Lohnausgaben sinken nicht zu stark, sprich die Arbeitsplätze bleiben erhalten. Bedingung 2 gilt aber nicht für Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern. Doch das sind 90% der Unternehmen in Deutschland. Die meisten von ihnen sind also von Steuern befreit, ohne dass sie Arbeitsplätze erhalten müssen, bemängeln die Richter vor allem. Und für Großunternehmen müsse künftig viel genauer geprüft werden, ob sie die Steuervorteile wirklich nötig haben. Reaktion?
Der Koalitionsvertrag sagt, wir werden das Erbschaftssteuerrecht nur insoweit ändern, als es vom Verfassungsgericht ausdrücklich vorgeschrieben wird.
Bis Juni 2016 muss es nun ein neues Gesetz geben. Dass der Übergang eines Familienbetriebes nach dem neuen Gesetz teurer wird als bislang, ist nicht zwingend. Denn Steuervergünstigungen sind ja weiter erlaubt, wenn sie dem Schutz von Arbeitsplätzen dienen. Die zentrale Vorgabe lautet nun, das neue Gesetz muss diesen Schutz auch wirklich sicherstellen.
Weitere Hintergründe zum Erbschaftssteuerurteil finden Sie bei uns im Netz. Auf tagesschau.de beantworten wir auch noch einmal die wichtigsten Fragen. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft sind bei ihren Tarifverhandlungen in Berlin vorangekommen. GDL-Chef Weselski sprach von einem Durchbruch, die Bahn von einem Zwischenergebnis. Beide Seiten einigten sich auf eine Einmalzahlung für dieses Jahr und wollen im Januar weiterverhandeln, dann über einen Abschluss für 2015. Bis dahin soll es keine neuen Streiks geben. In der Streitfrage, welche der beiden konkurrierenden Bahngewerkschaften künftig welche Berufsgruppen vertreten darf, gab es noch keine Verständigung. Die Pläne für eine Pkw-Maut in Deutschland haben eine weitere Hürde genommen. Das Kabinett brachte heute das Wunschprojekt der CSU auf den Weg. Autofahrer sollen danach von 2016 an für die Nutzung von Autobahnen und Bundesstraßen zahlen. Mit zum Mautpaket gehört ein Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium. Er soll sicherstellen, dass deutsche Fahrer unterm Strich nicht stärker belastet werden durch einen Ausgleich über die Kfz-Steuer.
Durchgesetzt gegen alle Widerstände, auch innerhalb der Regierungskoalition. Alexander Dobrindt hat den Kabinettsbeschluss und gibt sich dementsprechend selbstbewusst.
Die Infrastrukturabgabe, die sogenannte Pkw-Maut, meine Damen und Herren, sie ist sinnvoll, sie ist fair und sie ist gerecht.
Noch vor der Bundestagswahl hatte die Kanzlerin Zweifel an den Mautplänen der CSU. Das ist inzwischen offenbar anders. Das Kabinett verabschiedete zwei Gesetzentwürfe. Das Mautgesetz und das Gesetz zur Senkung der Kfz-Steuer, damit inländische Pkw-Halter entlastet werden können. Ausländische Pkw-Halter sollen für 10 Tage 10 Euro Maut bezahlen. Für 2 Monate 22 Euro und abhängig von Hubraum und Umweltfreundlichkeit bis zu 130 Euro pro Jahr. Inländische Pkw-Halter bezahlen immer für ein Jahr. Die Opposition glaubt nicht, dass die Maut vor dem Europäischen Gerichtshof Bestand haben wird.
Die Ausländer sollen belastet werden, die Inländer sollen entlastet werden. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass hier die Diskriminierung da ist.
Dann wird irgendwann die EU-Kommission sehr deutlich sagen, spätestens der Europäische Gerichtshof, das mit der Entschädigung könnt ihr nicht machen, mit der Erstattung. Und was bleibt denn übrig? Eine Maut für alle, von der CSU eingeführt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Dobrindt.
Damit die Maut nicht diskriminierend wirkt, hat Dobrindt zumindest verbal abgerüstet. Er spricht nur noch von der Infrastrukturabgabe. Von Ausländermaut ist keine Rede mehr. Ein Scheitern vor dem Europäischen Gerichtshof ist längst nicht ausgemachte Sache. Denn Dobrindt hat die Maut in zwei Gesetze aufgeteilt. Eines nur für die Infrastrukturabgabe und ein zweites für die Senkung der Kfz-Steuer. Und da gilt, Steuerpolitik ist Länderhoheit. Eine Einmischung aus der EU ist deshalb schwierig.
Das Kabinett hat außerdem beschlossen, das deutsche Engagement im Kampf gegen die IS-Terrormiliz auszuweiten. Etwa 100 Bundeswehrsoldaten sollen in den Nordirak geschickt werden, um kurdische Peschmerga-Kämpfer auszubilden. Der Bundestag muss noch zustimmen. Die Linkspartei ist gegen den Einsatz. Ihrer Ansicht nach fehlt die rechtliche Grundlage, da die Mission weder unter dem Dach der Vereinten Nationen noch unter dem der NATO stattfinden soll. In Pakistan wurde heute an vielen Orten getrauert. Nach dem Taliban-Überfall auf eine Schule in Peshawar gestern ist die Zahl der Toten inzwischen auf 155 gestiegen, die meisten von ihnen Kinder und Jugendliche. Pakistans Premierminister Sharif kündigte an, den Kampf gegen die radikalen Islamisten zu intensivieren. Zudem sollen Todesurteile gegen Terroristen künftig wieder vollstreckt werden.
Heute dürfen Kameras ins Schulgebäude. Gestern lernten hier hunderte Schüler, schrieben Prüfungen, bis die Terroristen um sich schossen. Das Leid ist zu ahnen, aber es ist nicht zu begreifen. Auch nicht für die Soldaten von der pakistanischen Armee. Ich habe auch Gefühle. Wir sind alle traurig, wütend, verstört. Ich denke, etwas Schlimmeres als das hier kann nicht geschehen. Pakistan trauert heute. Überall zieht es die Menschen auf die Straßen. Das Land steht nahezu still. Und viele suchen nach Worten. Viele Pakistaner fordern, die Regierung müsse hart durchgreifen. Der Premierminister traf heute Politiker aller Parteien. Nawaz Sharif wies an, dass Todesurteile gegen Terroristen wieder vollstreckt werden. Friedensverhandlungen seien im Moment ausgeschlossen. Luftangriffe gegen die Taliban werden geflogen. Die Bilder, die wir gestern gesehen haben, werden wir nicht vergessen. Wir werden uns daran erinnern, jetzt in dieser schweren Situation, wenn wir gegen die Taliban kämpfen. In den Krankenhäusern versuchen sie weiter, die Leben der Schwerverletzten zu retten. Angehörige suchen nach ihren Kindern, ohne zu wissen, wie es ihnen geht. Und es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten weiter steigt.
Polen hat der Ukraine bei der Annäherung an den Westen Hilfe in Aussicht gestellt. Das wurde heute beim Staatsbesuch des ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Warschau deutlich. Bei dem Streben nach mehr Nähe zur EU und zur NATO sicherte der polnische Präsident Komorowski seinem ukrainischen Kollegen volle Unterstützung zu. Polen wolle dem Nachbarland bei notwendigen Reformen helfen. Auch Waffenverkäufe an Kiew kämen in Betracht, so Komorowski. Der Münchner Prozess um die Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU ist heute in eine fast vierwöchige Pause gegangen. Erst im neuen Jahr müssen die Angeklagte Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Helfer wieder vor dem Oberlandesgericht erscheinen. Auch 3 Jahre nach dem Auffliegen des NSU-Trios ist offen, wann die Taten rechtlich aufgearbeitet sein werden. Das Gericht hat Verhandlungstermine bis Anfang 2016 geplant.
Auftritt Beate Zschäpe zum 172. Verhandlungstag dieses Mammutprozesses. Auch heute musste sich die Hauptangeklagte für die ihr zur Last gelegten Taten verantworten. Bildung einer terroristischen Vereinigung und Mittäterschaft an 10 Morden. Diese Morde und einen Nagelbombenanschlag der NSU-Terrorzelle hat das Gericht seitdem beleuchtet. Dazu wurden mehr als 440 Zeugen und Sachverständige befragt. 14 Raubüberfälle und ein 2. Bombenanschlag stehen noch aus. Genug Arbeit für Gerichtstermine bis in das Jahr 2016 hinein. Hauptgrund für die Dauer dieses Verfahrens: Beate Zschäpe und der wegen Beihilfe angeklagte ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohlleben schweigen beharrlich. Doch 1,5 Jahre Beweisaufnahme haben aus Sicht vieler Beobachter die Anklage der Bundesanwaltschaft weitgehend erhärtet.
Ja, Beate Zschäpe, die scheint halt schwer belastet, wenn es um die Brandstiftung in der Zwickauer Frühlingsstraße geht. Und mit Blick auf die Mittäterschaft, also war sie Mittäterin bei den 10 Morden, muss man sagen, die Indizien sprechen hier auch weiter gegen sie. Schwer belastet ist auch der Ex-NPD-Funktionär Ralf Wohlleben, der ja die Beschaffung der Haupttatwaffe der Ceska-Pistole in Auftrag gegeben haben soll.
2. Grund für die Dauer dieses Strafprozesses: immer wieder versuchen die Anwälte der Opferfamilien Licht in das Unterstützerumfeld zu bringen. Zschäpes Verteidiger wollen dies stets verhindern, das bringt bisweilen Schärfe in die Verhandlung. Dem Publikumsinteresse tut dies allerdings keinen Abbruch.
Beim Fußball-Weltverband FIFA zieht der Streit über die Bewertung von Korruptionsvorwürfen bei der WM-Vergabe an Russland und Katar weitere Kreise. Heute hat Chefermittler Garcia das Handtuch geworfen. Für den ehemaligen US-Bundesanwalt ist der Rücktritt die Konsequenz aus dem Umgang der FIFA mit den Korruptionsvorwürfen. Garcia hatte der Ethikkommission einen umfangreichen Ermittlungsbericht geliefert. Danach hatte es von der Kommission geheißen, man erkenne keine gravierenden Verstöße. Mit einem Einspruch dagegen war Garcia gescheitert.
Bei einem Feuer in der niederländischen Stadt Roermond sind vergangene Nacht große Mengen Asbest freigesetzt worden. Im Yachthafen brannten 2 Lagerhallen nieder, in denen der krebserregende Stoff verbaut worden war. Weite Teile der Stadt sind immer noch abgesperrt. Wer das Gebiet verlassen will, muss sein Fahrzeug abspritzen lassen. Für deutsche Städte an der nahegelegenen Grenze besteht laut Behörden keine Gefahr.
Und hier die Lottozahlen. 16, 17, 22, 28, 44, 46, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 18. Dezember.
Tiefer Luftdruck sorgt weiterhin für windiges, teilweise stürmisches und regnerisches Wetter. Dabei bleibt es sehr mild. Heute Nacht fällt vor allem im Südosten zunächst noch Regen. Ein paar Wolkenlücken gibt's am ehesten im Norden und Nordosten. Gegen Morgen zieht von Westen neuer Regen heran, der sich am Tag ausbreitet. Im Süden regnet es mitunter längere Zeit, besonders an den Westrändern der Berge sowie an den Alpen zum Teil ergiebig. Richtung Südwesten lockert es später regional auf. Der Westwind bläst frisch bis stark, in Böen stürmisch, an den Küsten und im Bergland Sturmböen, in den Hochlagen orkanartige Böen. Heute Nacht Tiefstwerte von 1 Grad in Oberfranken bis 10 am Niederrhein. Dort morgen bis 15, im Bayerischen Wald 7 Grad. Am Freitag zumindest im Süden sowie später im Nordwesten freundlicher, sonst weitere Regenfälle, dazu sehr windig bis stürmisch. Auch am Samstag ungemütliches Wetter. Mit der Temperatur sinkt vorübergehend auch die Schneefallgrenze. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: das Ende der Eiszeit zwischen Kuba und den USA und der immer stärkere Andrang in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.